SWR aktuell Kontext.
Die UN-Klimakonferenz steht wieder an. Das 1,5-Grad-Ziel hat die Weltgemeinschaft schon gerissen und Forscher sagen, wir stehen gefährlich nahe an entscheidenden Kipppunkten. Aber es gibt auch ermutigende Nachrichten. Kurz die Welt retten, so steht's um unser Klima. Heute das Thema in SWR aktuell Kontext mit Ralf Hecht. Wenn man nach Fortschritten im Kampf gegen den Klimawandel sucht, muss man gar nicht weit schauen. Viele Städte bemühen sich um Klimaneutralität. Wo Deutschland beim Klimaschutz steht, fasst Lara Schihada zusammen.
Deutschland und die Energiewende. Ein absoluter Match. 57% aller Stromerzeugung in Deutschland kommen gerade aus erneuerbaren Energien. Bis 2030 sollen es sogar 80% sein. Man glaubt es manchmal kaum, aber die Emissionen aus Deutschland haben sich seit 1990 halbiert. In großen Teilen dank dem Energiesektor, so Umweltökonomin Claudia Kempfert.
Sei es in Schleswig-Holstein, wo es Regionen gibt, die auch schon lange bei 100% erneuerbar sind, die ihre Busse elektrisch betreiben und dort die Menschen auch an der Akzeptanz gewinnen. Oder auch in Nordrhein-Westfalen ganz viele Kommunen, die eben ihren Weg in Richtung 100% erneuerbar schon lange gegangen sind.
Und das lohnt sich. Aktuellen Studien zufolge können erneuerbare Energien den Strompreis auf Dauer senken. Aus Forschersicht ist daher mittlerweile klar, selbst bei schwacher Klimapolitik werden sich erneuerbare Energien und Elektrotechnologien durchsetzen. Der Grund? Ressourcen wie Öl, Gas und Kohle sind knapp und sie werden immer teurer, so der Potsdamer Klimaforscher Gunnar Luderer.
Ganz Ähnliches beobachten wir jetzt, es kommt ein bisschen später, im Verkehrssektor. Das wird mittel- bis langfristig auf Elektromobilität sich umstellen. Allein deshalb, weil sich die Technologie in die Richtung entwickelt, dass wir eine sehr, sehr starke Kostensenkung bei den Batterien haben, was dazu führt, dass es nicht mehr eine Frage ist, ob es, sondern eine Frage ist, wann.
Der Straßenverkehr ist seit Jahren das Hauptsorgenkind in Sachen Klimawandel. Denn er macht etwa 20% aller Emissionen aus. Tendenz steigend. Und bis 2045 will Deutschland treibhausgasneutral sein. Das heißt, alle CO2 und anderen schädlichen Emissionen sollen aufs absolute Minimum reduziert werden. Zusätzlich soll CO2 aus der Luft entnommen werden, zum Beispiel durch Aufforstung. Die deutsche Industrie ist gerade bei der Erhitzung und Kühlung chemischer Stoffe sehr kreativ. Auch im Gebäudesektor tut sich langsam etwas, zum Beispiel mit recyceltem Beton. Und im Straßenverkehr soll es ab 2035 keine Verbrennermotoren mehr geben. Ja, eigentlich waren sich Politik und Forschung da einig. Aber genau das steht gerade politisch wieder auf der Kippe.
Das jetzt aufzuweichen wäre nicht nur völkerrechtlich, auch verfassungsrechtlich offensichtlich wäre das sehr, sehr problematisch. Und es wäre auch eine vertane Chance, weil wir diese Transformation sowieso gehen müssen.
Wie Klimaschutz ganz konkret vor Ort sichtbar wird, kann man in Heilbronn entdecken. Die Stadt hat vor kurzem von der EU-Kommission ein besonderes Gütesiegel bekommen. Sie ist 2027 Europas grüne Hauptstadt. 2027. Deshalb ist es nicht nur eine Auszeichnung, sondern vor allem ein Auftrag. Denn die EU-Kommission hat Heilbronn mit auf den Weg gegeben, dass die Stadt nicht nur für vergangene grüne Leistungen belohnt wird, sondern Verantwortung hat, und zwar als neue Botschafterin des ökologischen Wandels. Andreas Ringle ist Bau- und Umweltbürgermeister in Heilbronn. Und mein Kollege Bernhard Seiler hat mit ihm darüber gesprochen, wie die Stadt den Anspruch der grünen Hauptstadt erfüllen will.
Heilbronn hat ja den Anspruch, grüne Hauptstadt 27 zu sein. Umgekehrt sind wir auch eine Stadt, die sehr stark versiegelt ist. Wir haben das Problem von Hitze in der Innenstadt und wir werden natürlich versuchen, besonders in der Innenstadt die Themen vorwärts zu treiben, entsiegeln, begrünen, Möglichkeiten zu schaffen, diesem Hitzeproblem zu entgehen. Wir werden weiter Trinkwasserbrunnensysteme ausbauen. Wir werden versuchen, kühle Orte anzubieten. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir jetzt angehen werden.
Wenn wir über Ökosysteme sprechen, dann fällt in Heilbronn auch der Blick auf das größte Ökosystem für künstliche Intelligenz in Europa, das laut Website der Stadt im Innovationspark entstehen soll. Nun ist KI dafür bekannt, dass sie viel Energie verbraucht. Wie passt das denn mit dem Titel Grüne Hauptstadt zusammen?
Ja, zunächst haben wir es geschafft, auch der EU-Kommission zu erklären, dass wir KI nutzen wollen, um im Klimaschutz weiterzukommen. Wir sind jetzt auch eingeladen zu einem Kongress der EU-Kommission im Bereich Luftreinhaltung. Hier breiten wir gerade ein flächendeckendes Sensornetz gemeinsam mit den Hochschulen aus, um über künstliche Intelligenz besser eingreifen zu können, Maßnahmen punktgenauer zu schaffen. Also es ist erstmal ein Vorteil. Sie haben natürlich recht, KI braucht auch Energie, Aber da müssen wir uns ja ehrlich machen, wir werden auch in Zukunft immer Energie brauchen und deshalb haben wir natürlich auch Projekte angestoßen, um diese Energie erneuerbar herzustellen. Es gibt in Heilbronn ein Windkraftprojekt, wir haben verschiedenste Solarkraftthemen, wir haben eine Bürgerenergiegenossenschaft. Also Themen, die die Energieversorgung auch in Zukunft klimaneutral sicherstellen sollen.
Es kommt also darauf an, wie der Strom für die künstliche Intelligenz erzeugt wird. KI wird auch für den Deutschen Wetterdienst immer wichtiger. Sie soll dabei helfen, die Wettervorhersagen zu verbessern. Jan Keller ist Referatsleiter Datenassimilation und Vorhersagbarkeit und beschäftigt sich auch mit der Entwicklung von KI-Modellen. Bernhard Seiler hat mit Keller darüber gesprochen, wie KI die Vorhersagen bereits unterstützt.
Wir haben natürlich kontinuierlich weiter geforscht und gearbeitet an dieser Thematik. Wir haben inzwischen auch parallel zu unseren klassischen Modellen, die auf physikbasierten Systemen aufbauen, haben wir auch künstliche Intelligenz jetzt im Wettervorhersagemodell. Das heißt, dass dort ein Modell trainiert wird auf Daten aus der Vergangenheit, mit dem man dann ein neuronales Netz aufbaut, das dann Wettervorhersagen liefern kann als künstliche Intelligenz. Das heißt, auch in einer sehr schnellen Zeit verglichen zu unseren klassischen Modellen. Und wir sind eben auf dem Weg, diesen Durchbruch, den wir letztes Jahr hatten, auch in ein System zu übertragen, das uns ermöglicht, am Ende komplett mit künstlicher Intelligenz von den Beobachtungen bis zur Wettervorhersage alles über diesen Bereich halt aufzubauen.
Ist das nur ein zeitlicher Vorteil oder sind KI-Vorhersagen nach jetzigem Stand auch in anderer Hinsicht besser als die klassischen?
Genau, die klassischen Modelle machen halt Vorhersagen basierend auf den physikalischen Gleichungen, die atmosphärischen Prozesse bestimmen. Und die KI-Modelle haben den Vorteil, dass sie trainieren auf Daten. Das heißt, man sagt, das ist der Anfangszustand, von dem du starten sollst und kennt aber, weil man ja aus den vergangenen Daten trainiert, schon den Endzustand. Also man kann im Modell sagen, da sollst du hin. Und das macht man eben für viele, viele Zeitpunkte in der Vergangenheit. Und so lernt das Modell besser eigentlich, was in Zukunft die atmosphärischen Zustände sein werden.
Eine Kehrseite der KI ist, wir kennen es von den Sprachmodellen, dass sie gerne mal halluziniert, also Unsinn erzählt, irgendwelche Sachen erfindet. Ist sowas in der Richtung bei Ihrem System auch schon passiert?
Das können wir auch sehen. Also man sieht das vor allen Dingen bei längeren Vorhersagen, wenn man das Modell laufen lässt, dass dann irgendwann diese Vorhersagen, wir würden sagen, unphysikalisch werden. Also wenn man so will, etwas machen, was in der Realität da nicht vorkommt. Aber das sind derzeit glücklicherweise Zeithorizonte jenseits von 2 Wochen, in der wir normalerweise sowieso ja nicht wirklich Wettervorhersage machen. Das hört normalerweise bei 2 Wochen auf. Das heißt, in dem Bereich, wo wir uns da bewegen, sehen wir bisher noch keine solchen Halluzinationen oder andere Artefakte, also Fehler, die da systematisch auftreten.
Der Klimawandel führt zu extremen Wetterereignissen und die erschweren vielerorts eine planbare Landwirtschaft. Insofern ist es natürlich auch im Interesse der Landwirte, ihre Betriebe an den Klimawandel anzupassen und selbst auch zum Ziel Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Stefan Hübner hat sich angesehen, was Bauernhöfe konkret für den Klimaschutz unternehmen können.
Wenn die Gesellschaft tierische Produkte möchte, müssen wir Restemissionen in Kauf nehmen. Aber umso mehr müssen die Anstrengungen sein, genau diese Restemissionen zu kompensieren.
Sagt Professor Andreas Gattinger, Agrarökologe von der Uni Gießen. In Romrodzell im Vogelsberg ist das auch ein Thema. Dort leben auf dem Bauernhof Kornmann rund 600 Schweine. Möglichst tiergerecht und möglichst klimafreundlich. Landwirt Andreas Kornmann arbeitet dazu eng mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen zusammen. Beraterin Lisa Fröhlich kommt regelmäßig vorbei.
Im Rahmen unserer Beratung erstellen wir einzelbetriebliche Klimabilanzen. Wir schauen, wie steht der Betrieb aktuell da, wo können aktiv noch Maßnahmen zur weiteren Treibhausgaseinsparung umgesetzt werden.
Oft lassen sich so bis 20% der Emissionen einsparen. Nicht nur CO2, sondern auch Lachgas aus der Düngung oder Methan aus der Tierhaltung. Auf dem Hof Kornmann gelingt das zum Beispiel durch den Anbau von eigenem Futter und den Einsatz von Sonnenstrom.
Wir wollen unsere eigene Energie erzeugen und die möglichst effizient nutzen. Wir sparen aktuell 500 Tonnen CO2 auf dem Betrieb allein durch den Einsatz von Photovoltaikstrom ein.
Pro Jahr. Und teils wird der selbst erzeugte Strom auch anderen bereitgestellt. Auf seinem Hof konnte Andreas Kornmann durch Kombination mehrerer Maßnahmen bislang fast ein Viertel der Emissionen einsparen. Besonders wichtig dabei:
Kreislaufwirtschaft ist für mich das A und O. Ich denke, wenn wir kurze Wege haben und immer wieder die Nährstoffe, die wir haben, effizient im Ackerbau einsetzen und daraus das Futter wieder generieren, dann haben wir einen Kreislauf geschaffen, der für das Klima, für das Tier und letztendlich auch für den Landwirt gut ist.
Ein weiterer Schlüssel ist Humusaufbau. Darüber forscht Andreas Gattinger in Gießen, denn die verrottenden Pflanzenteile halten unter anderem Kohlenstoff im Boden.
In den letzten 10, 15 Jahren hat sich abgezeichnet, dass die landwirtschaftlich genutzten Böden Kohlenstoff verlieren, also CO2 freisetzen. Und diesen Prozess gilt es umzudrehen. Insofern reden wir natürlich erstmal um den Humuserhalt.
Aber auch über Möglichkeiten, dass neuer Humus entsteht. Bäume auf Äckern, sogenannte Agroforstsysteme, helfen zusätzlich, Kohlenstoff zu speichern. In Hessen sind unter anderem die Emissionen aus der Landwirtschaft seit 1990 bereits um rund 35% gesunken. Doch ganz klimaneutral wird die Landwirtschaft in absehbarer Zeit wohl nicht werden.
Methan aus der Verdauung der Tiere ist ein natürlicher Prozess. Und ebenso ist es mit Lachgas aus den Bewirtschaften, aus den gedüngten Böden.
Landwirt Andreas Kornmann aus Romrodzell ist derweil bei allen Optionen zur Klimaanpassung klar: Jeder Betrieb muss dafür seinen eigenen Weg finden.
Jeder Betrieb ist so individuell, dass man den einzeln bewerten muss. Und wir machen uns auf den Weg in der Branche und auch mein Betrieb geht da mit. Und wir sagen, wir wollen noch mehr Klimaschutz betreiben und so packen wir die Dinge neu an.
Etwa mit noch mehr Photovoltaik, einem Stromspeicher und anderen Ideen. So geht es für Andreas Kornmann weiter, Schritt für Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Landwirtschaft.
Hitzesommer, zu milde Winter, Dürren, Hochwasser. Wir spüren längst, dass sich das Klima verändert. Schritte zu unternehmen, um gegenzusteuern, ist nicht immer ganz einfach. Carla Remzma ist eine der prägenden Stimmen der deutschen Klimabewegung. Sie ist Sprecherin von Fridays for Future und auch in Brasilien beim Klimagipfel dabei. Bernhard Seiler wollte von ihr wissen, was sie sich von dem Treffen erhofft.
Ich würde sagen, es sind drei Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist überhaupt dass man dieses Format wirklich wieder mit ernsthaften Bekenntnissen zu Klimaschutz füllt. Und das heißt, dass gerade die Industriestaaten wie Deutschland wirklich zeigen, wir sind bereit, was zu tun. Und Bundeskanzler Friedrich Merz erfährt hin, das hätte man ja gar nicht unbedingt erwartet. Er hat zwar im Wahlkampf noch von Klimaschutz gesprochen, aber dann ja danach vor allem durch eigentlich Abwesenheit bis in Sabotage geglänzt. Er fährt hin und das muss er jetzt aber auch ernst nehmen und zeigen, er hat den Ernst der Lage verstanden. Dann als zweites braucht es aus den Industriestaaten natürlich einen fairen Beitrag zur Klimafinanzierung. Das sind die Länder, die ganz viel profitiert haben am Ende von Klimazerstörung, die darauf ihren Wohlstand aufgebaut haben. Und jetzt sind es oft Länder des globalen Südens, die unter den Folgen leiden müssen und die faire Gelder brauchen, die sie nicht weiter in Schulden und Abhängigkeit treiben, sondern die bereitgestellt werden für den Bau von Dämmen, für den Schutz von Menschen, für immer mehr Katastrophen, für den Ausbau von Feuerwehren, um mit Waldbränden Herr zu werden. Also weil am Ende ist die Klimakrise ja jetzt schon auch bittere Realität. Und als drittes dann ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Wir können nicht einerseits von Klimaschutz sprechen und auf der anderen Seite in Deutschland und Europa weiter den Ausbau von Gas und von Flüssiggasinfrastruktur vorantreiben. Das kommt vorne und hinten nicht zusammen und das zerstört dann natürlich auch wieder Vertrauen. Also diese drei Punkte, das muss hier jetzt passieren auf dem Gipfel.
Der Blick in die Geschichte der Klimagipfel zeigt, dass um verbindliche Ziele und Werte immer wieder hart gerungen werden muss und dass Klimaaktivisten immer wieder sagen müssen, das geht alles zu langsam oder das geht nicht weit genug. Welche Fortschritte sehen Sie mit Blick auf die vergangenen Klimagipfel, die wirklich optimistisch machen können?
Das Pariser Klimaabkommen wird dieses Jahr 10 Jahre alt und das Pariser Klimaabkommen ist ein Abkommen, das gibt es international eigentlich nicht noch ein zweites Mal. Da sind alle Staaten der Welt dabei, also die USA sind jetzt ausgetreten, aber alle sitzen mit am Tisch, verhandeln mit, gleichberechtigt. Da wird ein ambitioniertes Ziel auch festgesetzt, die Begrenzung der Klimaerhitzung auf 1,5 oder deutlich unter 2 Grad. Das war schon damals ein sehr ambitioniertes Ziel. Und seitdem haben wir auf Grundlage von dem Pariser Klimaabkommen eben auch enorme Fortschritte gesehen. Also die erneuerbaren Energien werden weltweit schneller ausgebaut als die fossilen Energien. Die sind jetzt viel wettbewerbsfähiger. Man sieht, dass es da geht es in Zukunft hin. Es geht nicht schnell genug, aber diese Grundlage, und die wurde eben auf genau so einer Klimakonferenz erzielt, die hat einen riesigen Unterschied gemacht. Ohne das würden wir nicht jetzt dastehen, wo wir sind in puncto Klimaschutz, in puncto internationaler Veränderungen in Richtung grüne Wirtschaft, in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und darauf wurde bei jeder einzelnen Klimakonferenz immer wieder aufgebaut. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, was die konkreten Verhandlungen angeht. Aber das zeigt eben, dass grundsätzlich das Format eins, wo die Inselstaaten genauso mit am Tisch sitzen wie die Industriestaaten, eins ist, was erfolgsversprechend ist.
10 Jahre ist das her. Der letzte große Fortschritt bei den Klimaverhandlungen. Und so bleibt die Frage, ob unsere Klimabemühungen wirklich genug bringen. Das war SWR Aktuell Kontext mit Ralf Hecht und dem Thema Kurz die Welt retten. So steht's um unser Klima.